ARD.
Oh, guten Morgen.
Wenn du dir jeden Abend Leute anschaust, wie sie sich streiten, das ist doch nicht schön.
Da hat so viel Angst mit reingespielt, weil es gibt niemanden in unserem Verwandtenkreis, der oder die halt irgendwie queer ist. Also warum folge ich denn der Person, die mir negative Vibes gibt? Ich finde es so krass.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Falls ihr zum Beispiel gerade auf der Suche nach einem neuen Hobby seid, dann kriegt ihr hier heute Inspiration von Annika, alias Annikation. Sie ist Vollzeit-Creatorin. Die meisten kennen sie vermutlich von ihren Reaction-Videos auf YouTube. Da kommentiert Annika Reality-TV-Formate und kritisiert toxisches Verhalten oder feiert auch schöne Momente. Bis zu unserem Gespräch habe ich mich immer gefragt, wie sie es schafft, neben ihren YouTube- und Instagram-Kanälen noch so viel andere Sachen zu machen. Und damit meine ich nicht ihre große Leidenschaft für Sport, die hat sie nämlich auch. Ich meine eher, dass ihre Inhalte sich manchmal anfühlen, als würde sie jeden Tag ein anderes, neues Leben leben. Mal lernt sie nähen oder Brot backen, dann radelt sie von München nach Wien und am nächsten Tag bringt sie sich selbst bei, wie man Schlösser knackt. Die Antwort auf die Frage, wie sie das alles unter einen Hut bekommt, die hat mich dann doch überrascht. Genauso wie die Tatsache, dass diese vielen verschiedenen Zeitquests von Annika sogar mal der Auslöser für Ängste und Unsicherheiten waren. Außerdem habe ich für Annika auch wieder eine Überraschung dabei. Das hatte ja in der letzten Folge schon so gut geklappt, als zu Mirella Precek plötzlich noch Louis Klamroth auf die Bühne kam. Dieses Mal hatte ich eine Botschaft von Cold Mirror im Gepäck und ach, das war ein richtig schöner Moment in diesem Interview. Also, wir gehen rein. Viel Spaß.
Annika, schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich habe direkt, können wir direkt mit dem Thema Reality-TV einsteigen?
Na klar, voll natürlich.
Dafür bist du da. Das ist ja eins der, wenn nicht das Hauptthema auf deinem YouTube-Kanal vor allem. Du kommentierst verschiedene Formate. Und neulich war Mirella hier zu Gast. Mhm. Und sie hat mich, sagen wir so, sie hat mich ein bisschen dabei ertappt, dass ich mich in diesem Genre sehr schlecht auskenne.
Ich auch.
Naja, das glaube ich nicht. Ich glaube, auf der Skala sind wir da sehr unterschiedlich verortet und ich habe gedacht, da kannst du mir vielleicht heute weiterhelfen. Ich habe natürlich trotzdem zur Vorbereitung viel geguckt von deinen Sachen und so weiter und ich habe ganz am Anfang schon mir einen Screenshot gemacht von einem Kommentar, den vor Jahren mal jemand unter ein Video geschrieben hat und habe ich gedacht, ja, das fasst irgendwie gut zusammen mein Bild von Reality-TV, die ich es eben nicht regelmäßig schaue. Also eine Person hat geschrieben über ein Format, ich weiß nicht mehr welches, vielleicht weißt du es gleich. In den ersten Folgen war ich richtig begeistert, dass sie alle miteinander rumgemacht haben. So stelle ich mir das vor. Aber je mehr Folgen kamen und je mehr TeilnehmerInnen mit Herpes da rumliefen, desto unappetitlicher wurde es. Und ich dachte so, das fasst doch irgendwie Reality-TV ganz gut zusammen, oder?
Ja, ich glaube auch außerhalb von Reality-TV, bestimmt auch in der Bubble, die sie dann auch irgendwie nachher halt so weiterführen. Ich meine, es bleibt ja immer der gleiche Kreis. So, wenn du einmal im Reality-TV warst, dann hängst du mit den Leuten rum, die auch mal im Reality-TV waren, weil, keine Ahnung, es gibt dir gegenseitig Reichweite und du hast irgendwie das Gleiche durchgemacht. Ich glaube, es ist so ein gewisser Bonding-Moment. Aber keine Ahnung, ich gucke auch tatsächlich gar nicht so viel Reality-TV. Also ich ist es nicht gelogen, wenn ich sage, ich glaube, wir sind da auf dem gleichen Stand.
Hä, aber du kommentierst doch ganze Staffeln durch.
Ja, ja, oder? Aber wenn du meine Videos geguckt hast, dann weißt du genauso viel wie ich. Weil, also ich gucke, sonst privat schaue ich gar nichts.
Und wie ist es dann dazu gekommen? Also du musst ja trotzdem irgendwie eine Faszination dafür haben. Oder ist es reiner Opportunismus, es klickt halt gut?
Ich würde sagen, so das zweite Video, was ich jemals hochgeladen habe, war die Jungs-WG im Schnee. Ja. Und das habe ich damals genauso kommentiert, wie heute Reality-TV kommentiert wird. Deswegen würde ich sagen, war das halt damals mein Reality-TV, wie ich es halt auf meine Art und Weise gemacht habe. Und dann habe ich mal in Hamburg gewohnt, in so einem Mietshaus und da war halt auch Kabel-TV-Anschluss und da habe ich dann die erste Staffel von Love Island geguckt, so abends, weil mir langweilig war und dann guckt man ja doch Kabel-TV und das ist irgendwie auch ganz aufregend und da habe ich mir dann gedacht so, ah, okay, das ist ja schon auch wirklich arg, was da passiert und wie die Leute, also wie die Charaktere drauf sind und das hat noch mehr Potenzial zu kommentieren als die Jungs-WG im Schnee zum Beispiel oder die Mädchen-WG, wie ich das halt dann damals gemacht habe. Und da habe ich dann, bin ich auf RTL gegangen und habe gesagt, okay, ich ziehe mir jetzt diese Folge und kommentiere sie und gucke, was passiert. Und das ist ja dann, also bei der zweiten Staffel dann, ist ja komplett gut angekommen. Und da war das dann irgendwie ganz klar so, ah, okay, man kann Trash-TV oder Reality-TV halt auch kommentieren und es kommt auch richtig gut an.
Ja.
Und dann habe ich das mit Germany's Next Topmodel gemacht, ohne die Folgen, weil die durfte man, also ProSieben war da ein bisschen strenger, durfte man nicht benutzen. Und dann kam halt irgendwie alles andere noch dazu, wo ich selbst Lust drauf hatte.
Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zur 15. Folge von Love Island. Kommen wir nun zu unserem Traumkappel Paco und Bianca. Da muss jetzt fix das mit dem Thema Fußball geklärt werden. Oh mein Gott. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von Princess Charming. Maria stellt sich auch vor.
Ich hatte noch nie eine Beziehung mit einer Frau.
Passiert im Besten.
Ich glaube, ich bin so weit, dass ich mich selbst liebe und diese Liebe auch teilen kann.
Das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, es ist super einfach, sich in Beziehungen zu flüchten, aber es ist so krass schwer, mit sich selbst so zufrieden zu sein, dass man eigentlich bereit ist, jemand anderen zu lieben. Ich glaube, das habe ich auch lernen müssen.
Das war aber gar nicht viel. Also ich glaube, es blieb eh immer bei Love Island und dann kam Princess Charming.
Ja.
Und dann war jetzt ab und zu halt noch Too Hot to Handle oder Love is Blind, aber weil halt dann eben direkte Anfrage von Netflix kam. So.
Naja. Deswegen, weil die einfach erkannt haben, dass es auch ein Promo-Kanal ist. Ne?
Ja, also mittlerweile haben das ja alle erkannt. Ja. So, RTL kam ja dann auch irgendwann halt gemeint, so okay, wir geben euch die Folgen, beziehungsweise
so, das ist so eine Grauzone. Ihr dürft so einen Prozentsatz, das habe ich jetzt auch alles erst gelernt, ich fand es so faszinierend. Ja. Also ihr dürft einen Prozentsatz der Folgen in den Videos verwenden und dann halt muss mehr von dir selber noch mit drin sein.
Genau, ja, ich glaube 15% von der ganzen Folge und dann halt so, dass es auch Mehrwert bietet, dass man nicht einfach nur sagt, so okay, das war jetzt die Szene, kommen wir zur nächsten Szene, sondern halt einfach, das muss schon irgendwie einen Sinn haben, was du da machst.
Ich finde aber interessant, ich habe das Gefühl, du machst dich gerade schon ein bisschen klein, denn es gibt ja Menschen, die wirklich, glaube ich, diese Formate, die du gerade genannt hast, nicht gucken wollen, ohne zu wissen, dass du sie auch nochmal kommentierst, dass es das auch noch geben wird. Und das ist ja richtig schön. Also da hast du ja schon was aufgebaut.
Ja, ich find's auch, es überrascht mich auch irgendwie selbst. Also ich glaube, ich mache mich nicht mit Absicht klein, sondern ich bin mittlerweile irgendwie an dem Punkt, wo ich mir denke, so, es kommentieren eh voll viele Leute und wenn man irgendwie Lust hat, ein Format mit Kommentar zu gucken, dann geht man zu Mirella oder weiß ich nicht, zu wem noch und dann bin ich da fein, weil ich das privat persönlich halt nicht gucken würde oder halt nicht gucke und deswegen dann auch nicht beruflich kommentieren will, weil mir das alles ein bisschen zu doll ist und ich dann mich lieber irgendwie auf andere Sachen konzentriere oder fokussiere so.
Und dann auf die will ich natürlich auch noch zu sprechen kommen, keine Sorge, aber dieses, weil du gerade sagst, manche Sachen sind auch zu doll, das ist auch so ein Klischee oder Vorurteil, das mich jetzt im Vorfeld beschäftigt hat, weil ich würde schon vermuten, dass es ja auch einen Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer gibt, die das aus so fast wo juristischen Gründen gucken, oder? Ja. Weil sie sagen, okay, ich schaue einem Haufen, sagt man, ja, dummer Leute oder irgendwie auf jeden Fall wilder Leute dabei zu, wie sie extreme Sachen machen oder zum Teil ja auch wirklich so toxische Sachen. Oder ich finde auch, da werden ja zum Teil auch bedrückende Äußerungen getan. Also wie kommst du damit klar? Oder wie?
Ich glaube, das ist unter anderem der Grund, warum ich das nicht so gerne schaue. Mhm. Also beziehungsweise die ersten Staffeln von Love Island und auch jetzt mittlerweile auch Princess Charming, würde ich sagen, war irgendwie noch so ein bisschen ehrlicher und weniger auf dem Modus von wegen, ich muss mich jetzt mit Absicht noch schlimmer als alle anderen verhalten, damit ich die Sendezeit bekomme. Ja. So, also dieser Gedanke ist halt leider im Kopf angekommen, so je nachdem, wie ich mich verhalte, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich, desto mehr Instagram-Follower oder halt allgemein Social-Media-Aufmerksamkeit bekomme ich, desto mehr kann ich damit dann mein Leben finanzieren. Ja. Und in den ersten Staffeln weiß ja niemand so, wie kommt das überhaupt an? Juckt sich überhaupt irgendwer über diese Reality-Trash-TV-Serie?
Mhm.
Und dann gehst du da rein und bist halt erstmal da. Keine Ahnung, du schaust es dir an. Und jetzt muss jede Staffel die andere halt übertrumpfen, weil sonst guckt sich es halt auch niemand mehr an.
Mhm.
Und ich glaube, das ist einfach das große Problem, was halt bei Trash-TV gerade eben besteht und warum ich auch immer mehr die Lust dran verloren habe. Halt auch bei Love Island, da passiert halt dann auch irgendwann nichts Neues mehr. Du hast irgendwie schon alles gesehen und wenn ich dann merke, irgendwie, also man checkt mittlerweile halt auch, okay, die Person verhält sich halt mit Absicht gerade so.
Mhm.
Und dann habe ich nicht das Gefühl, ich gucke Reality-TV, sondern halt irgendwie von jeder Person einzeln sich ausgedachte Skripts. Jeder führt da so sein eigenes Kino irgendwie durch.
Ey, ich habe im Vorfeld in einem Artikel ein Zitat gelesen von Paula, La Polce Vita heißt sie, glaube ich. Und die hat gesagt, früher hat man gedacht, die Teilnehmer holen sich nach so einem Shitstorm PR-Hilfe, um ihr Image zu verbessern. Stattdessen läuft es so, durch beschissenes Verhalten zu polarisieren, hat noch nie so viel Reichweite gebracht wie heute.
Ja.
Und deshalb ziehen viele mit Absicht noch mehr Hate auf sich.
Ja.
Das sagt ja wirklich schreckliche Sachen auch einfach über unsere Öffentlichkeit aus, oder? Dass das so belohnt wird, sich scheiße zu verhalten. Was ist, wenn das aus dem Fernsehen oder dieser Social-Welt ins echte Leben rüberschwappt? Oder ist es das schon?
Ich verstehe es tatsächlich auch irgendwie gar nicht, weil jetzt auch bei Princess Charming war auch viel Streit einfach da und irgendwie nicht so, dass du dir denkst, oh, die finde ich jetzt sympathisch. Und irgendwie cool, da nehme ich irgendwie mehr mit, wenn ich der Person folge, sondern ist die Person, die halt dann am meisten Krawall gemacht hat, hat halt jetzt gefühlt am meisten Follower bekommen. Und ich, also check ich nicht.
Mhm.
Also warum folge ich denn der Person, die mir negative Vibes gibt? Und das finde ich halt irgendwie schade und keine Ahnung, also bestimmt schwappt das auch ins echte Leben rüber. Wenn du die ganze Zeit mit negativer mit negativen Gefühlen konfrontiert bist, dann bist du doch auch, ich glaube, nicht bewusst auch negativ drauf, aber ich kann mir vorstellen, dass es 100% eine unterbewusste Reaktion in einem auslöst, dass man einfach unzufriedener ist, weil man die ganze Zeit, wenn ich die ganze Zeit negative Nachrichten lese, dann bin ich doch auch grundsätzlich unzufriedener.
Ja, ich glaube, wie so ein emotionaler Schatten, den man mit sich rumträgt.
Ja, ne? Aber nicht so bewusst, weil man sich denkt, okay, das ist leichte Kost, die ich mir angucke. Aber ich glaube, wenn du dir jeden Abend Leute anschaust, wie sie sich streiten, das ist doch nicht schön.
Ja.
Also das habe ich vor allem halt jetzt bei Love is Blind gemerkt. Ich war irgendwie total hooked bei so Stellen, wo man gemerkt hat, die finden sich gerade wirklich gut.
Mhm.
Und es ist gerade ein schöner Austausch, eine ehrliche Kommunikation. Da habe ich das Gefühl, da lerne ich was. Oder es bereichert mich, wenn ich das sehe. Und bei Stellen, wo ich gedacht habe, so, okay, jetzt ist gerade irgendwie ein bisschen unnötig, viel Stress, so, dann bin ich so, brauche ich jetzt auch gar nicht.
Das heißt, du würdest dir eigentlich eine neue Welle von Reality-TV wünschen, die wieder ein bisschen lieber wird.
Voll, ja. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber bei Pop Secret, auch ein Format vom Öffentlich-Rechtlichen, wurde auch mal an den Anfang von Reality-TV gegangen und geguckt, warum ist das damals überhaupt erfolgreich geworden.
Und
es war halt einfach nur, weil sich ein Pärchen bei Big Brother halt wirklich verliebt hat. Also es war was Positives. Ja. So. Dadurch ist dieser Erfolg entstanden. So, warum ist es auf einmal das Negative?
Ja, aber weißt du was, ich habe gerade gedacht, musst du dann jetzt bald Telenovelas kommentieren oder so. Aber mir fällt auch gerade auf, dass es, wo gibt es eigentlich auch noch so wholesome Love Stories, die im Kino erzählt werden? Weißt du, so in den 90ern gab es ja zugegebenermaßen meistens heterosexuell erzählte Geschichten, aber so dieses, du hast einfach eine Liebesgeschichte gesehen, bis das Paar zusammengekommen ist. Mhm. Und heute sind es ja ganz oft Geschichten, das Paar ist schon zusammen und kurz davor, sich zu trennen, weil buchstäblich the Drama passiert.
Ja, stimmt, genau.
So. Ja. Und also, das stimmt. Irgendwie ist es komisch, dass gerade in so wilden Zeiten wir nicht mehr popkulturell mehr Zuflucht haben, wo es einfach wieder gut und schön
ja, also ich läuft. Finde, es spricht nichts gegen Ehrlichkeit.
Mhm.
Also ich glaube, es kann etwas schön sein, aber trotzdem halt auch ehrlich und dann auch auf negative Gefühle eingegangen werden. Aber was ich einfach nicht mehr brauche, sind mit Absicht negative Situationen, die so konstruiert wurden, einfach nur, um dadurch Aufmerksamkeit zu bekommen.
Hast du das Gefühl, dass wenn es, also weil du diese Formate ja schon jetzt einige Jahre beobachtest, hat sich da was getan hinsichtlich so Rollenbildern oder, keine Ahnung, modernen Beziehungsformen? Oder würdest du sagen, nee, da wird auch eher so Konventionelles promoted?
Das kommt, glaube ich, auch wieder auf das Format an und dann aber auch auf die Personen. So.
Ja.
Also ich würde sagen, bei Princess Charming war schon alles dabei.
Mhm.
Also von Frauen, die halt dann auch eher ein klassisches Rollenbild haben oder dann irgendwie denken, so, das ist meine Vorstellung von meiner Zukunft.
Mhm.
Und es war aber auch, glaube ich, mal das komplette Gegenteil dabei. Und ich glaube, so je niveauloser das Format wird, desto weniger darf man erwarten auf jeden Fall.
Mhm.
Weil halt einfach, ich lebe in einer kompletten Bubble und in meiner Bubble ist das irgendwie normal. Und dann schaut man sich Reality-TV an und denkt sich so, okay, ich glaube, hier ist gar nichts normal für mich.
Mhm.
Und dann gleichzeitig halt jetzt auch wieder bei Love is Blind waren dann aber auch wieder ganz viele Positivbeispiele dabei, weil dann halt einfach irgendwie auch einer dabei war, der halt einfach sehr reflektiert kommuniziert hat und glaube ich einfach auch viel, aber auch aus so Reality-Formaten gelernt hat oder vielleicht dann eben auch von Reactions von anderen Leuten, die das halt irgendwie aufarbeiten und erzählen, so und so hätte man diesen Konflikt auch lösen können, wenn man einfach besser kommuniziert hätte.
Ja.
Also ich glaube, man hat schon viel gelernt auch irgendwie durch die Jahre.
Ja.
Also ich auf jeden Fall auch. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich in vielen Situationen oft kurz innehalte und mir überlege, so okay, wie würde man das jetzt kommentieren oder halt irgendwie so.
In Situationen, die in deinem Leben passieren?
Ja, genau, dass man halt so ein bisschen so, wie halt so oft auch geraten wird, halt diese dritte Perspektive einnimmt und diese Situation von außen sieht und nicht nur aus seiner eigenen Perspektive, glaube ich.
Wann hattest du das zuletzt? Wann hast du zuletzt so einmal bewusst rausgezoomt?
Boah, ich glaube oft in so kleinen Konflikten mit meiner Partnerin oder sowas. So, das passiert nicht oft, weil ich das Gefühl habe, wir kommunizieren eh schon einfach total ehrlich, wenn irgendwie so ein kleines Gefühl hochkommt. Aber wenn dann doch irgendwie mal irgendwas was kommt, was einen stört oder was sie stört, so, dann passiert es öfter, dass ich mir überlege, so, okay, warte mal, okay, komm mal runter, jetzt einmal kurz durchatmen, Annika. Mhm. Wie geht's ihr damit? Warum fühlt sie sich gerade eben so? Und was kann man irgendwie zusammen machen, damit dieses Gefühl nicht mehr entsteht? Ich glaube, das habe ich schon auch viel gelernt.
Schön, ich finde die Vorstellung total interessant, dass du dir vorstellen würdest, wie würde ich mein eigenes Leben kommentieren. Ich habe lustigerweise mir auch als Gedanken aufgeschrieben, weil Liebe ja selten so Knall auf Fall passiert, wie es vielleicht dann in diesen Fernsehformaten rüberkommt, ob du mal eine Beziehung hattest, die sich über Reality-TV hätte erzählen lassen oder ob Liebe eben in deinem Leben immer anders entstanden oder gekommen ist.
Meinst du jetzt so in so einem klassischen Dating-Format, dass das so
ja, also ja, hätte deine Beziehung, hätte die in so einem Dating-Format, hätte das gut gepasst?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde Dating-Formate mit Dating-Apps vergleichen. Ich glaube, man verfällt so schnell in irgendein Bild, was man sich irgendwie ausmalt oder halt irgendwie in diese Rollen von, okay, ich date jetzt die Princess oder den Bachelor oder die Bachelorette, keine Ahnung. Und irgendwie, glaube ich, macht man Personen einfach oder romantisiert man Situationen oder Personen einfach auch super schnell.
Oder idealisiert.
Idealisiert, keine Ahnung. Und ich glaube, über Dating-Apps passiert das vielleicht auch ganz schnell, dass man irgendwie Bilder sieht und dann schon schreibt und sich durchs Schreiben schon ein Bild über die Person macht. Und dann in der Realität, keine Ahnung, daran irgendwie anknüpft und so schnell irgendwie sich so eine eigene Gedankenwelt aufbaut. Das ist super schön.
Ja, aber nee, ich denke, und dann kommt halt eher so ein Reality-Check an irgendeinem Punkt.
Genau, ne?
Also du lebst in so ein vermeintliches Ideal rein und dann so, nee.
Ja, genau.
So.
Und nach 2-3 Monaten halt so die klassische rosa-rote Brille merkst du so, vielleicht passt es doch nicht so gut. Mhm. Und ich glaube, ich war so oft in solchen Situationen, weil ich halt viel Dating-Apps benutzt habe, weil halt einfach auch, keine Ahnung, in der realen Welt jemanden kennenzulernen, der, also die auch auf Frauen steht, ist halt einfach schwieriger. Mhm. Da war das halt, der einfache Weg war halt Dating-Apps zu benutzen. Und ich war oft an dem Punkt, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, so, es passt doch nicht so gut. Und vielleicht hat man sich da in diese Idee von irgendwas verliebt oder halt endlich jemanden zu finden, der auch auf Frauen steht und einen genauso mag und sowas. Und meine jetzige Freundin habe ich witzigerweise halt außerhalb von so einem ganzen Rahmen kennengelernt. So beim Radfahren. So. Also so gar nichts, was irgendwas in die Richtung geht, dass irgendwas konstruiert wurde halt irgendwie auch. Durch irgendeinen Algorithmus oder keine Ahnung, durch irgendeine Show. Und deswegen, ich habe die Frage vergessen, aber ich glaube,
aber schön,
das wäre so das, was ich darüber denke. Ich glaube, ich hätte niemanden in einer Art Dating-App oder Reality-TV kennenlernen können.
Aber vielleicht kommen wir dann mal auf dieses andere große Thema, wenn du jetzt schon vom Radfahren sprichst, nämlich Sport. Du bist ja unheimlich sportlich und ich finde das auch immer sehr inspirierend zu sehen. Du dokumentierst auch viel von den sportlichen Dingen, die du tust. Du fährst Rad, läufst, schwimmst. Und ich hatte jetzt den Eindruck, dass du das aber eigentlich nie kompetitiv machst. Also zumindest nie mit dem Ziel, andere zu schlagen, sondern immer eher dich selber vielleicht oder so eigene Ziele zu erreichen. Woher kommt das? Also warum kämpfst du eher gegen dich selbst?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich, ich weiß, dass ich nie, glaube ich, an den Punkt kommen werde, wo ich auf irgendeinem Treppchen stehen würde, weil ich glaube, dafür habe ich in meiner Jugend oder Kindheit einfach zu wenig vielleicht Leistungssport betrieben, weil ich meine, das darf man auch nicht vergessen, so viele Leute, die halt irgendwie kompetitiv irgendwelche Rennen fahren oder halt irgendwie irgendwo mitmachen, haben halt einfach, glaube ich, einfach auch schon ihr Leben lang viel Sport gemacht und da ist es einfach hormonell und körperlich einfach eine ganz andere Voraussetzung. Und ich habe da auch, also ich glaube, mich reizt das nicht so doll. Mhm. Also ich finde es irgendwie voll schön, jetzt den Gedanken zu haben, dass ich jetzt zum Beispiel mit Trailrun gefühlt eine Sportart gefunden habe, wo ich für mich selbst aufstehe und selbst die Motivation habe, ich fahre jetzt eine Stunde lang mit der Regionalbahn in die Berge und gehe für mich alleine laufen, weil ich das so oft irgendwie nicht hatte. Und beim Radfahren, ich fahre voll gerne Rad auch, aber da habe ich mich immer so auf die anderen verlassen, dass die jetzt sagen so, ja, gehen wir jetzt eine Runde Radfahren, ich habe eine Route rausgesucht und da lang.
Also warst du ein bisschen abhängig von denen.
Genau, also ich habe mich irgendwie so lange in meinem Leben halt irgendwie abhängig davon gemacht, dass Leute sagen so, hey, ich plane was und gehen wir zusammen wandern und ich buche irgendwie die Übernachtung und sowas. Und dann habe ich auch immer total viele tolle Erlebnisse gehabt und ich habe das alles geliebt und ich liebe es auch immer noch. Aber mir hat irgendwie diese eine Sportart gefehlt, wo ich gesagt habe, so da gehe ich jetzt für mich alleine einfach gerne auch raus und plan mir was und überleg mir was ich machen könnte. Ich meine, ich gehe auch gerne schwimmen oder sowas, aber das ist so, ist jetzt nicht ein krasses Erlebnis.
Und was gibt dir das?
Ich habe darüber jetzt nach dem Rennen, das ich hatte, ich bin in Innsbruck einen 26-Kilometer-Trailrun gelaufen.
Mit 850
Höhenmetern. Ja. Und so, ich weiß gar nicht warum. Ich wurde gefragt halt, ob ich da mitmachen will. Und dann war ich so, ja, hey, warum nicht? Dann finde ich irgendwie spannend, das mal auch in so einem Rennsetting auszuprobieren. Mhm. Und während des Rennens habe ich mir gedacht, so, ja, ich mache da jetzt einfach mein Ding. Ich freue mich, wenn ich durchkomme.
Also du gehst da nicht mit so einer Zielzeit rein oder so, ne?
Nee, ich glaube, ich habe mir angeschaut, was die Cut-Off-Time ist. Das heißt, irgendwie in der Tabelle steht, wie lange man maximal brauchen darf. Und das waren, glaube ich, 4 Stunden oder sowas. Und mein Ziel war es halt nicht quasi deswegen disqualifiziert zu werden, weil ich gedacht habe, so, dann steht man halt nicht in der Tabelle drin am Ende. Und das war mein Ziel. Okay, also, dass ich einfach durchkomme, dass ich mich nicht verletze und einfach Spaß dran habe. Und das habe ich dann auch geschafft. Und so im Nachhinein denke ich mir so, krass, irgendwie hat mir das, glaube ich, sehr viel Selbstvertrauen gegeben, auch weil ich gemerkt habe, so, ich schaffe Dinge, wenn ich die angehe und irgendwie so eine gute, vielleicht eine kleine überhebliche, aber auch Einschätzung halt irgendwie von mir selbst gebe. Und der Körper ist einfach zu so viel mehr in der Lage, als man irgendwie oft denkt. Und dann habe ich mich so 3-4 Tage nach dem Rennen bin ich ganz stolz irgendwie so für mich stolz irgendwie rumgelaufen, habe mir gedacht, so schön, dass mein Körper das kann und dass mir das Spaß gemacht hat und ich mich danach gut fühle. So, ich glaube, das ist das, was es mir dann gibt, dass ich mir denke, ich bewege mich, ich mache irgendwie was für meine Muskeln, meine Knochen, damit ich keine Schmerzen bekomme. Und das ist dann meine Motivation, einfach Sachen machen zu können, bei denen ich für mich selbst sein kann und für mich selbst einfach irgendwie danach Glück empfinde.
Schön. Ich habe den Eindruck, dass gerade das ist ja schon ein Leistungssport in der Definition, wahrscheinlich nicht, aber es ist ein sehr anstrengender Sport, den du da gemacht hast oder eine sehr anstrengende Herausforderung, die du dir gesucht hast. Und manchmal habe ich den Eindruck in meinem Umfeld, dass Leute sich das suchen, weil sie sich irgendwie was beweisen müssen. Und du beschreibst es gerade so ein bisschen anders. Es klingt nicht wie, ich muss mir was beweisen, aber ich finde spannend, was mein Körper gerade macht. Ja. Ne? Aber hast du auch den Eindruck, dass manche Leute irgendwie, weiß ich nicht, so in so einem Leistungsprinzip drin sind oder sich noch mehr optimieren, noch mehr hochtreiben oder dass es da so verschiedene Motivationen gibt? Oder ich denke auch an, wie viele Leute inzwischen Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und da frage ich mich immer, so ist das ein Zeichen dafür, dass wir alle besser auf uns aufpassen, wenn wir das nehmen? Oder dass irgendwie so ein milliardenschwerer Markt einem weismacht, dass man nicht genug ist und dass man da noch optimieren und besser werden muss.
Ja, also was ich jetzt in letzter Zeit öfter gehört habe, ist, dass es gefühlt einem ja eine gewisse Art von Kontrolle gibt. Mhm. Weil der eigene Körper so, das ist mein eigener Körper, ich kann selbst bestimmen, wie gut geht's mir, wie ripped bin ich oder keine Ahnung. Und das ist gefühlt in der Welt, in der wir gerade eben leben, so eine Sache, wo man sagt, so, okay, darauf kann ich mich jetzt fokussieren. Ja. So, das ist mein Ding. Ich glaube aber auch, dass Social Media halt an vielem schuld ist. Vor allem halt irgendwie, wenn ich jetzt nur Leuten folgen würde, die krasser und schneller rennen und weiß ich nicht, jeden Tag oder jeden zweiten Tag halt mehr Sport machen als ich. Und das ist nicht schwer. Ich mache tatsächlich gar nicht so oft Sport dann irgendwie in der Woche, weil das auch immer von vielen Faktoren abhängt. Und dann wird es mir auch gehen, dass ich mir denke, so, oh, ich muss das auch machen. Das macht man jetzt so. Und alle rennen Marathon, dann renne ich auch einen Marathon. Ich glaube, es gibt solche und solche. Ich glaube, es gibt genauso viele Leute, die einfach irgendwie gucken, was kann ich, wie weit komme ich, oder gibt mir das am Ende irgendwie Selbstvertrauen halt irgendwie, gibt mir das ein besseres Körpergefühl. Mhm. Das ist, weiß ich nicht, dass man damit halt dann glücklicher ist. Aber ich glaube auch, dass so ein äußerer Druck auf jeden Fall auch auf einen einwirkt. Mhm. Also ich bekomme das auch mit bei Freundinnen, die halt dann gerade eben vielleicht 2 Wochen krank sind und dann aber halt auf Instagram die ganze Zeit nur Leute sehen, die Sport machen. Dann wird man unruhig und denkt sich so, ich will auch Sport machen. Mhm. Und nein, jetzt verliere ich meine Fitness und bla bla bla. Ich glaube, dass da schon auch sehr viel so ein kompetitiver Gedanke halt irgendwie dahinter steckt.
Ja, oder ich denke auch gerade, wo du so Social Media nennst, dann das sportliche Umfeld ist auf einmal nicht mehr ein Verein, sondern viel mehr Leute machen, glaube ich, so Einzelsportarten und vergleichen sich
mit
so ganz entfernten Menschen, anstatt zu sagen, ja, hier bin ich im Handballverein, die Hälfte ist besser als ich, die Hälfte ist schlechter als ich, oder es geht gar nicht darum. So. Und das,
du bekommst viel mehr mit. Also ich denke mir auch teilweise so, wow, ich bin auch gar nicht so sportlich, aber für andere Personen bin ich super sportlich.
Zum Beispiel für mich.
Ja, und das, ich glaube, da muss man sich auch so oft einfach dran erinnern, dass man in seiner Bubble lebt und dass es nicht normal ist, dass man...
Oder dass man dazu neigt, sich ständig nach oben zu vergleichen. Ne?
Ja, genau.
Und nie zu gucken, so, jetzt in dieser Rennmetapher zu bleiben, wen habe ich schon alles hinter mir gelassen? Oder wer macht diesen Cut nicht und so.
Ja, also ich habe natürlich dann auch am Ende meine Platzierung angeguckt und ich war halt im Mittelfeld. So. Mhm. Und dann denke ich mir so, boah, ich finde es so krass, dass einfach andere Frauen halt so viel schneller rennen. Mhm. Die erste Frau ist halt 1:50 schneller gerannt als ich.
Ja.
Und ich kann, das geht halt nicht in meinen Kopf rein.
Ja.
Und dann gleichzeitig sehe ich aber auch so, aber hey, ich war ja trotzdem auch irgendwie schneller als die andere Hälfte. Aber so, dann denke ich mir so, ja, okay, aber was sagt mir das jetzt?
Mhm.
Sagt mir jetzt einfach nur, dass ich mich an dem Tag vielleicht gut gefühlt habe. Und weiß ich nicht, irgendwie bin ich froh, dass ich selten den Gedanken daran verschwende, wer ist besser oder schneller als ich.
Mhm.
Irgendwie, weiß ich nicht, mache ich irgendwie einfach nicht. Aber das habe ich selten auch gemacht. Auch im Verhältnis zu Social Media habe ich sehr lange nie darüber nachgedacht, wer kriegt mehr Aufrufe als ich oder wer hat mehr Follower oder wer bekommt mehr Aufmerksamkeit allgemein, wer wird zu mehr Interviews eingeladen oder sonst irgendwas. Das war lange nicht. Bis jetzt vor einem Jahr oder sowas, da war ich, glaube ich, in der Phase, wo ich nicht so wirklich wusste, in welche Richtung will ich jetzt gehen online oder will ich das überhaupt weitermachen. Mhm. Und dann habe ich super wenig gepostet, dann war ich unzufrieden mit meiner Arbeit, die ich nicht getan habe. Und dann habe ich angefangen, mich zu vergleichen. Und dann habe ich gedacht, so, oh, bin ich irgendwie irrelevant geworden?
Alle anderen wissen, was sie tun, hat man ja dann auch von außen den Eindruck.
Die posten einfach ihr Ding, so, die haben ihre eine Sache gefunden, da konzentrieren sie sich drauf. So, die Zielgruppe weiß auch ganz genau Bescheid, was man auf diesem Kanal findet. Und ich sitze halt dann da und denke mir so, ja, okay, ich mache halt eine Woche dies, dann mache ich das. Ich weiß ja auch gar nicht, auf was soll man sich einstellen, wenn man mir folgt? Und dann kamen kurzzeitig mal so Selbstzweifel.
Mhm.
Aber das ist jetzt auch wieder weg. Einfach nur, weil ich, weiß ich nicht, weil ich wieder für mich selbst dann einfach mein Ding mache und wieder mehr poste und einfach zufriedener bin. Ich glaube, es kommt viel aus so einer Unzufriedenheit raus.
Ich kann mir aber gerade auch vorstellen, also viele Leute, die uns gerade zuhören, wissen vielleicht nicht, du machst es ja eigentlich dein gesamtes berufliches Leben lang, oder? Aha. Du hattest nie einen anderen festen Job, denn 2015 hast du dein erstes Video hochgeladen, da warst du, glaube ich, noch in der Schule, oder?
Letztes und dann, halbe Jahr von meiner FOS.
Ja, und dann hast du danach gemerkt, ah ja, ich kann davon leben oder ich versuche das jetzt mal und dann nie was anderes gemacht. Und ich stelle mir vor, wenn man sich also einer Öffentlichkeit über so viele Jahre erzählt, gleichzeitig ist das ja eine super prägende Lebensphase. Du entwickelst dich total weiter und dass das dann auch mal so auseinandergerät und man irgendwie auch so eine Verantwortung gegenüber dem Publikum empfindet, zu sagen, ja, die wollen ja jetzt immer das von mir, zum Beispiel diese Reality-TV-Kommentare. Und wenn du das dann gar nicht mehr bist, dann entsteht da so eine Lücke, ne?
Voll, ja. Also ich glaube, das war jetzt auch einfach in den letzten 3 Jahren wahrscheinlich oder 4 Jahren ist das irgendwie so entstanden, dass ich gucken musste, was will ich jetzt eigentlich so in meinem Leben und in welche Richtung geht jetzt irgendwie alles? Ich meine, ich entwickle mich ja auch jedes Jahr irgendwie weiter. Das macht ja jeder, verändert sich. Und das Einzige, was ich halt machen kann, ist zu hoffen, dass Leute das trotzdem weiterhin interessant finden, was ich mir jetzt als Nächstes in den Kopf gesetzt habe. Und Reality-TV ist ja zum Beispiel auch weniger geworden. Also ich habe früher sehr viel mehr YouTube-Videos hochgeladen und sehr viel mehr kommentiert auch. Und irgendwann habe ich halt dann für mich selbst gecheckt, mache ich das jetzt gerade eben, weil Leute sich freuen, wenn ich irgendwas kommentiere? Oder habe ich da gerade wirklich selbst Bock drauf? Und dann musste ich halt irgendwie aufpassen, so, weil wenn ich dann nur Sachen mache, weil ich das Gefühl habe, oh, das ist jetzt mein Job, das ist meine Arbeit, dann merkt man das auch im Video selbst. Also dann sind die Witze auch nicht gut. Ja. Dann ist meine ganze Stimmung nicht gut. Und deswegen habe ich dann einfach irgendwann für mich sagen müssen, ich höre jetzt einfach auf damit. Und das ist auch so ein kleiner Running Gag, so, dass ich Dinge oft nicht zu Ende mache. Aber ich finde, das ist, für mich ist es, glaube ich, ein wichtiger Schritt, mich selbst dann nicht irgendwie darin zu verlieren und halt einfach wirklich auch authentisch und ehrlich zu bleiben, ob ich irgendwas jetzt wirklich gut finde oder einfach nur mache, um damit Geld zu verdienen. So.
Ist das dann auch so ein Moment, wo man sich nochmal drauf rückbesinnt, wer waren denn eigentlich die Ursprungsvorbilder oder was wollte ich denn ganz am Anfang mal machen? Ich habe jetzt auch in deinem ersten Video gesehen, da hast du gesagt, ja, vielleicht mache ich so Beauty-Content. Und da musste ich richtig lachen, weil ich dachte, okay, es ist ja was ganz anderes geworden, als du damals noch gedacht hast. Ja, das war ja ein Witz.
Hallo Leute, ich heiße Annika und ich mache jetzt auch YouTube-Videos, weil voll viele aus meinem Freundeskreis damit angefangen haben und ich bin ja so ein scheiß Mitläufer und deswegen mache ich jetzt auch welche. Außerdem brauche ich Geld. Da es leider für so unterbelichtete Mädchen auf YouTube keine andere Möglichkeit gibt, Videos zu machen als Beauty-Videos, habe ich mir gedacht, fange ich jetzt mit Beauty-Videos an. Ich meine, ich kann zwar nichts, aber ich mache mal welche. Weil für Beauty-Videos muss man echt nicht viel können. Ich meine, da muss man die Kamera aufstellen und vom Videoschneiden muss man keine Ahnung haben. Deswegen, das ist doch voll toll, oder?
Das war ein ganz großer Witz, weil ich mich in keinster Weise als irgendwie jemanden gesehen hatte, der sich mit Beauty sehr gut auskennt oder da irgendwie was hochlädt. Also
wer war es damals? Also wo hast du damals hingeguckt und gedacht, okay, das ist super, das sind geile Inhalte oder das ist vielleicht eine Inspiration?
Viel Cold Mirror. Also das ist auch das, was ich heute noch höre, ist, dass ich oft klinge oder so manchmal so rede wie Cold Mirror. Also ich glaube, da kam viel dann halt so diese die klassischen YouTube-Leute, die halt damals Videos hochgeladen haben, Kelly Mrs. Vlog, so das, da gab es ja gefühlt eine Handvoll, die YouTube-Videos gemacht haben in Deutschland. Ja. Und das war meine Inspiration, so, das war das, was ich geguckt habe. Und YouTube Deutschland oder YouTube war ja auch früher einfach nochmal ein ganzes Stück anders. Da wurde ja sonst was hochgeladen. Ich habe ja auch Videos hochgeladen, wo ich mir denke, so um Himmels Willen. Aber man hat einfach nicht drüber nachgedacht, was denken jetzt Leute darüber oder wie performt das Video, kommt das jetzt gut an oder nicht. Sondern ich habe mich halt hingesetzt und einfach überlegt, was beschäftigt mich gerade oder was ist gerade in meinem Leben passiert. Und daraus habe ich dann einfach wirklich ein random Video gemacht, hab das hochgeladen und dann einfach irgendwie schon mich mit anderen Dingen beschäftigt.
Und der Algorithmus wollte es auch noch. Ich finde es voll schön, dass du sagst, dass Kadi so eine Inspiration war. Ich habe ihr das nämlich erzählt und sie hat sich gemeldet.
Wirklich?
Ja.
Nein!
Warte. Ich habe eine Sprachnachricht von ihr. Aber vor allem, also ich habe sie gefragt, Kadi, bei mir sitzt jemand, du hast eine krasse Inspiration für Annika. Und dann hat sie mir das hier geschickt.
Hallo Eva und hallo Annika. Ja, wie ist das so, wenn man andere Leute inspiriert oder auch sehr, sehr viele Leute inspiriert? Ich wurde mal gefragt in einem Interview, was war so der Höhepunkt deiner Karriere? Und da denkt man natürlich, ja, vielleicht irgendwie die Synchros oder Podcast oder so. Aber der eigentliche Höhepunkt, das Beste, was in meiner Karriere passiert ist, ist, wenn Leute sagen, sie wurden durch mich inspiriert. Ich mache die Scheiße ja jetzt schon seit 20 Jahren oder so. Also da habe ich damals die ersten YouTube-Videos hochgeladen. Und wenn dann Leute irgendwie sagen, ja, mir ging es irgendwie super schlecht, aber als ich deine Videos geguckt habe, konnte ich endlich wieder lachen. Und ich, keine Ahnung, ich habe Mut gefasst durch dich. Ich bin inspiriert worden. Ich habe selber Videos Videos gemacht oder Musik angefangen oder irgendwas gezeichnet oder so. Scheißegal, einfach weiterleben erstmal durch meine Videos. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist der Höhepunkt nicht nur meiner Karriere, sondern meines Lebens. Wenn ich andere Leute irgendwie inspirieren konnte, einfach weiterzumachen. Und deswegen freut es mich sehr, dass du auch inspiriert wurdest, Annika.
Süß, ich finde es richtig süß. Ja. Ich weiß nicht, ob man sieht, ein bisschen Tränen. Weil, oh, irgendwie, ich finde es gerade irgendwie richtig schön zu hören. Mhm. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich das so krass emotional mache. Ich glaube, weil ich oft selbst vergesse, dass ich das auch für andere bin.
Ja, ich glaube auch. Also ich habe das natürlich schon mal gehört, aber ich habe auch gerade gedacht, wen willst du denn gerne inspirieren? Oder ich glaube eben, dass du zum Beispiel, ich habe das jetzt ganz stark bei diesen Sportinhalten so empfunden, dass ich dachte, ich finde es total inspirierend, jemanden zu sehen, der sowas rockt, ne? Und der sagt, du teilst ja auch, es ist auch anstrengend, aber wie cool, dass ich das geschafft habe. Und ich glaube auch, dass du das heute auch machst, so andere zu inspirieren, wie sie das gemacht hat.
Ja, manchmal kommt das einfach nicht in meinem Kopf an. Deswegen glaube ich, check ich das. Also manchmal braucht es so nochmal eine andere Person, die das für mich war, damit ich realisiere, so okay, sowas funktioniert auch. Mhm. Weil ich glaube auch in den letzten paar Jahren oft an dem Punkt war, wofür mache ich das gerade eigentlich? Also mache ich das noch, weil ich selbst halt so richtig krass Lust habe, Videos zu machen? Oder einfach, weil das mein Job ist, halt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, weil ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene? Und ich glaube, dadurch, dass ich das schon 10 Jahre lang mache, ist immer mehr dieser Gedanke verschwunden, dass ich damit Leute unterhalte, wie Kathi sagt, dass es denen danach besser geht, dass es sie selbst inspiriert, irgendwie was zu machen. Das verschwimmt immer mehr, weil ich glaube auch diese ganze Social-Media-Welt halt so groß geworden ist und ich dann denke, so ich verliere halt immer mehr an Bedeutung. Mhm. Aber das ist so, keine Ahnung, das ist irgendwie ganz schwer.
Ja, wahrscheinlich, also du hast ja auch gerade Kelly und so genannt. Früher konnte man wahrscheinlich die deutsche YouTube-Landschaft auf einem kleinen Vereinsfußballplatz hier versammeln und heute seid ihr in dieser riesen Arena und das verliert sich vielleicht so ein bisschen.
Voll, und ich kriege ja trotzdem noch voll viele Nachrichten von wegen so, hey, deine YouTube-Videos helfen mir und mir geht's manchmal schlecht und dann, keine Ahnung, bringt mich das zum Lachen. Aber ich glaube auch dadurch, dass ich das schon so oft gehört habe,
stumpft man so ein bisschen
ab. Man stumpft ab und ich finde es so schade. Ja. Und manchmal braucht es so einen kleinen Schubser, wo man irgendwie checkt, vielleicht ist es ja, also ja, keine Ahnung.
Ja, ist ja schön, wenn Kadi jetzt kurz geschubst hat.
Ja, wirklich. Also, Dankeschön dafür. Ja, also, wirklich richtig, richtig schön.
Und kann es auch sein, wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, denke ich, es ist ja auch, also du teilst ja, vermute ich. Ich weiß nicht, welche Aspekte deines Lebens du nicht teilst. Mhm. Aber es gibt ja sehr viele, die du teilst. Und es gibt dann ja auch irgendwann, stelle ich mir vor, gar nicht mehr so eine richtig scharfe Trennung zwischen, was ist mein Leben hier für mich und was ist das Leben, das ich nach draußen poste. Mhm. Ne? Und dann kommt aber nur in Anführungsstrichen so digitales Feedback. Und weil du eben meintest, dass du so eine neue Beziehung zum Alleinsein so entwickelt hast, glaubst du, dass das auch dazu beigetragen hat, dass es dir jetzt wieder besser geht? Oder?
Voll, ja. Also ich habe eine Zeit lang mehr geteilt als geheim gehalten, würde ich sagen. Mhm. Also da wusste man schon wirklich eigentlich über alles und sehr viel Bescheid. Mhm. Mittlerweile ist es komplett andersrum. Also wenn ich nicht will, dass irgendwas gerade eben irgendwie gesagt wird, dann passiert das auch nicht so. Ich habe auch gerade eben, glaube ich, das erste Mal dann quasi öffentlich gesagt, dass ich eine Freundin habe, so. Das ist ja auch schon seit 1,5 Jahren jetzt fast so. Weiß man nicht.
Meine Kollegin und ich, wir waren uns auch unschlüssig.
Ja, ja.
Wir haben so Quellen verglichen und gedacht, wann hat sie zuletzt was dazu gesagt?
Ja, also schon wirklich auch lange. Und ich habe, glaube ich, jetzt einfach auch gemerkt, dass ich mir halt in meinem Leben außerhalb von Social Media halt extrem genug bin. Und gerade eben wirklich alles passt und ich keinen Gedanken an irgendwas verschwenden muss, was mich halt irgendwie privat krass beschäftigt. Und ich deswegen gefühlt jetzt einfach auch wieder Kopf für meine Arbeit habe. Mhm. Es war jetzt wirklich lange so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was ich mit meiner Arbeit machen will, was ich online machen will, wer ich online sein will, weil ich gefühlt in meinem Privatleben so eingenommen war, von Dingen, um die ich mich halt irgendwie eher kognitiv kümmern müsste. So.
Also so Prioritäten haben sich verschoben.
Ja, Priorität komplett. Also mein Gehirn war gar nicht frei für den Gedanken, wer bin ich online eigentlich? Mhm. Und das ist jetzt irgendwie gefühlt, das war jetzt auch ein Jahr lang, glaube ich, ein Prozess, den ich jetzt gemacht habe, um herauszufinden, was ich eigentlich machen will.
Mhm.
Und ich glaube jetzt dadurch, dass ich dann auch irgendwie jetzt mit dem ein bisschen mehr Sport-Content poste, das war, glaube ich, auch mein Ziel. Ich habe gesagt, ich mache ja privat total viel Sport. Ich kann da auch einfach irgendwie, wenn ich irgendwas mache, mache ich halt ein Reel draus.
Und sowas kannst du teilen, ohne zu viel Preis zu geben oder eine Angriffsfläche zu bieten oder so, ne?
Also ja, genau. Und wenn ich halt dann irgendwie gerade noch ein anderes Hobby habe, dann filme ich das auch und poste das. Ich denke auch nicht mehr so viel drüber nach, was ich jetzt poste, weil ich war auch lange blockiert und habe irgendwie eine Story aufgenommen, gerade so aus dem Effekt. Und dann habe ich mir die angeguckt und gesagt, juckt jetzt auch niemanden und wieder gelöscht.
Ah, ja.
Und jetzt habe ich diese Hemmschwelle auch wieder irgendwie gefühlt übertreten. Und jetzt fällt mir das alles wieder ein bisschen leichter. Und ich bin auch wieder kreativer. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt einfach auch wieder mehr in meinen Kopf rein, weil Platz ist.
Mhm. Das finde ich eh so krass. Mein Eindruck ist, dass du die Königin der Sidequests bist und immer noch so neue Hobbys dir aneignest oder Sachen ausprobierst. Also ich habe eine unvollständige Liste.
Ja, okay.
Du kannst Brot backen, Ukulele spielen, malen und zeichnen findet in den verschiedensten Ausbuchtungen deines Lebens statt. Du hast schon mal tätowiert, jetzt gerade machst du einen Bootsschein.
Mhm.
Ist das eine Suche nach dem einen großen Ding, das dich irgendwann nochmal anders erfüllt? Oder ist das so ein Stapeln von, ich will alles mal ausprobiert haben?
Da habe ich auf dem Weg hierher drüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, so bestimmt kommt irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Aber ich kann mir das selbst auch nicht beantworten. Also ich habe ja auch, vor 3 Wochen habe ich noch genäht.
Mhm.
Mit Sportarten war das ja ähnlich. Ich mache halt irgendwie alles so ein bisschen und ich glaube, ich finde das irgendwie cool für den Lebensstil, den ich führe, dass wenn irgendwer zu mir kommt und sagt, so, hey, wollen wir das machen, dann bin ich so, ja klar, ich bin dabei.
Mhm.
Oder ja klar, kriege ich irgendwie hin. Also weiß ich nicht, dann geht man halt mal Squash spielen oder weiß ich nicht. Sowas halt. Und genauso wie, wenn es irgendwie darum geht, so, oh, dieses Kleidungsstück gefällt mir eigentlich anders besser, dann bin ich so, ja klar, natürlich kann ich kurz umnähen.
Stark, ja.
Also ich will irgendwie so, ich will so ein Schweizer Taschenmesser sein und irgendwie, wenn irgendwer Hilfe braucht, will ich der Person helfen können. Und
bei egal was.
Quasi. Bei egal was. Oder
kannst du inzwischen Schlösser knacken?
Nee.
Okay, weil das war also auch mal irgendwie
nur die Probeschlösser. Okay. Aber so ein Haustürschloss kann ich noch nicht knacken. Aber ja, es ist zum
Beispiel. Das wäre ein guter Call.
Ja, genau.
So.
Also ich glaube, es gibt einfach, ich habe einfach Spaß daran, neue Dinge zu lernen, weil ich, vielleicht kommt das auch daher, dass ich nach meiner Schule irgendwie nicht nochmal irgendwie studiert habe oder nicht halt irgendwie noch ein großes Projekt hatte, wo ich dann länger dranbleiben musste und halt irgendwie länger irgendwie dann auf irgendwas hinarbeite und das dann diesen Skill halt fertig gelernt habe, wie bei einem Studium halt eben. So, und dann musste ich mir halt immer selbst irgendwie Sachen suchen, okay, was ist jetzt meine neue Challenge, wie will ich was lernen? Ich merke das jetzt bei diesem Bootsführerschein so extrem, weil das ich glaube, die erste Situation nach 10 Jahren ist, nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht habe, oder seit 12 Jahren, dass ich wirklich mal mich hinsetzen muss und irgendwas lernen
am
muss.
Am Schreibtisch und
buffeln.
Ja,
genau.
So.
Und dann gucke ich mir irgendwelche Klärvideos an und schreibe das, hab noch wieder so einen Blog und schreibe mir da Sachen rein. Und es macht mir Spaß, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, halt irgendwie auch noch weiterhin irgendwie fit und aktiv zu bleiben, halt einfach nicht einfach bequem zu werden und nichts Neues mehr zu lernen. Also ich habe da einfach total viel Spaß dran und es gibt mir dann was, wenn ich vor allem auch mit den Händen was gemacht habe. Ich glaube, daher kam dieses Brot, diese Brotback-Faszination total, weil das das erste Hobby dann irgendwie auch war, dass ich so physisch umgesetzt habe, weil ich halt seit 12 Jahren Videos ins Internet hochlade.
Ja.
Alles passiert am Computer und es gibt nie irgendwas, was ich anfassen kann.
Und ich denke auch gerade, alles passiert in dieser Dopamin-Shot-Umgebung.
Ja.
Alles. Ich habe neulich so ein Video gesehen, wo nochmal total eindrücklich erklärt wurde, dass insbesondere so Kurzvideos im Internet halt die ganze Zeit zu so Spikes oder so Ausschlägen von Dopamin im Hirn oder Körper führen. Und ich glaube, Brotbacken ist so die beste oder mit alles haptische. Du sagst ja, ich glaube, ich habe dich auch mehrmals sagen hören oder lesen, dass du denkst, oh, vielleicht nochmal so ein Handwerk wie Schreinerin oder Tischlerin. Ja. Das wäre so eine tolle Alternative. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn man sein Dopaminniveau wieder normalisieren will, mit das Beste. So, dann, also Bergebrot und
ja, dass man auf irgendwas warten muss. So. Also du, ich meine, bis du mal Sauerteigbrot backen anfangen kannst, brauchst du halt eine Woche.
Stimmt, und dann musst du es auch ständig falten, oder? Bevor das in den Ofen kommt.
Ja, also so 24 Stunden braucht dieses ganze Brot dann, wenn du es anmischst, bis zum Ende halt oft. So, und ich habe auch so oft drüber nachgedacht, halt eben genau, mache ich noch irgendwie was, wo ich dann auch wirklich einen Abschluss habe oder keine Ahnung.
Mehr aus so einem Sicherheitsding raus dann, oder?
Ja, oder halt einfach wirklich dieses Handwerk halt wirklich mal bis zum Ende fertig gelernt zu haben, weil so das, was ich halt jetzt alles mache, ist alles so halb, aber nichts richtig. Und ich kann jetzt nähen, aber halt wirklich professionell, halt wie eine Schneiderin oder ein Schneider, so ist es halt nicht. Und dann ist die Frage so, will ich das oder will ich halt einfach weiter ganz viele andere Dinge noch lernen? Und ich glaube, ich komme zu dem Punkt, dass ich mir einfach viel selber beibringen kann, und wenn es auf einem Level ist, wo ich sage, so, jetzt bin ich zufrieden damit, jetzt kann ich damit was anfangen, wenn ich muss, dann ist es voll fein und dann widme ich mich der nächsten Sache.
Stimmt es? Also ich stelle mir gerade dich als Schülerin vor. War das da auch schon so, dass du so Multi-Hobbys hattest oder alle halbe Jahre ein neues?
Boah, tatsächlich nicht. Nee, in meiner Schulzeit, also ich habe auch nicht viel...
Du hast auch nicht viel Sport gemacht, hast du
gesagt? Nee, ich habe nicht viel Sport gemacht. Ich war halt dann so... Ja, wenn ich gerade die Interesse hatte, dass ich Star Wars Filme cool fand, dann bin ich halt rausgegangen und habe mit dem Stock halt im Garten irgendwelche Moves geübt. Wenn ich dann kurz wilde Kerle geguckt habe, dann habe ich mit dem Fußball mit mir alleine halt im Garten Fußball gespielt. Oder, keine Ahnung, das war halt dann auch so, wir waren, unsere Nachbarin war dann mal im Leichtathletik und mein Bruder und ich waren dann so, hey, wir wollen auch ins Leichtathletik, das klingt total cool. Und dann waren wir da halt mal 2 Wochen und dann war das so total anstrengend und hey, da muss man ja auch immer da sein. Also ich glaube, ganz, ganz großes Problem in meinem Leben war halt so Commitment im Sinne von, wenn ich halt jetzt zum Fußball, wenn ich mich in einem Fußballverein anmelde, dann muss ich halt am Sonntag halt bei einem Spiel auch dabei sein oder dann ist halt immer Training am Mittwoch. Und ich weiß nicht, das war als Kind anscheinend schon so, dass ich da keine Lust drauf hatte. Also ich wollte immer meine Freiheit haben. Ich wollte selbst entscheiden, wann mache ich eine Sache. Das habe ich halt dann wahrscheinlich auch nie gelernt, weil ich halt nie länger in einem Teamsport oder halt in irgendeinem Verein bleiben musste. Nachdem wir halt dann gesagt haben, so, wir finden Leichtathletik blöd, hat meine Mama uns halt da abgemeldet und gesagt, so, ja gut, dann ich melde euch aber auch nirgendwo anders an. Also das ist halt jetzt das Learning daraus, dass ich das ziehe, so, wenn ihr irgendwo hin wollt, so, dann keine Ahnung. So.
Und du warst aber, also eine Sache, die du offenbar durchgezogen hast, du hast ja erst einen Realschulabschluss gemacht, dann später an einer anderen Schule nochmal Abitur, richtig?
Ja, Fachabitur,
Und warst an beiden Schulen Schulsprecherin.
Ja.
Und aber auch Klassenclown. Und das, oder zumindest hast du dich mal selber so beschrieben oder wurdest beschrieben. Und das hat mich überrascht, weil das gibt es selten in der Kombination, dass der oder die Klassenclown auch Schulsprecherin wird.
Oh, ich glaube, dadurch, dass ich halt dann immer aufgefallen bin vielleicht oder halt präsent war, hat man mich dann auch wahrgenommen. Ich meine, ich war auch im Schulspiel und so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist mir immer recht leicht gefallen, halt irgendwie in solchen Situationen halt, dass man mich wahrnimmt. Und ich glaube, dadurch, dass man wahrgenommen wird, ist es schon automatisch so, dass die Leute halt dann, wenn sie dein Plakat halt hängen sehen, denken sie, oh, die kenne ich schon irgendwie, die habe ich schon mal gesehen, so, oder beim Schulspiel oder daneben auf Klassensprecher in Seminarfahrt. Ich habe mich halt nie davor gedrückt, halt irgendeine Präsentation zu machen oder mich vor Leute zu stellen oder halt dann irgendwie zu moderieren.
Oder für Leute zu sprechen, ja, offenbar. Also auf eine Art warst du ja damals dann schon die Stimme für eine Community.
Also Schulsprecherin lief bei uns auf der Realschule eher so ab, dass man halt so dann die Schulparty organisiert.
Ja, auch gut.
Oder halt dann irgendwie so, wir haben auch Schulmerch gemacht, sowas und so. Und das war dann irgendwie so, das die Projekte, die wir umgesetzt haben. Es kam tatsächlich eigentlich selten vor, dass irgendein Problem an einen rangetragen wurde und gesagt wurde, so kannst du das bitte mit der Rektorin besprechen. Also das ging dann eher auch über VertrauensschülerInnen oder so, keine Ahnung. Also.
Und du bist in Dachau aufgewachsen. Ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich als allererstes gedacht, wie ist das, in einem Ort aufzuwachsen, zu leben, der so stark geprägt ist von dem Konzentrationslager und der Gedenkstätte, die da heute
im Voll. Ist. Ich merke auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich Leuten sage, so, dass ich aus Dachau komme, dass da erstmal so, Also es ist so, jeder weiß, wo Dachau ist, jeder weiß, was in Dachau passiert ist. Und dadurch, dass ich halt, mein Elternhaus ist halt einfach ein Kilometer halt, oder beziehungsweise gar nicht mal so, das ist ja auch jetzt alles so Polizeigelände und keine Ahnung, ist nicht weit vom Konzentrationslager entfernt. Mhm. Dadurch war ich halt immer damit konfrontiert oder habe das halt immer mitbekommen. Der Bus, mit dem ich immer zum Bahnhof gefahren bin, war halt der Touristenbus. Mhm. So, der war halt immer voll. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich einfach, das ist einfach so. Das weiß ich nicht. Das ist nichts Überraschendes dann eben, wie für Leute, denen ich das dann sage und das dann denen ins Gedächtnis gerufen wird, so, da war ja was. Mhm. Und ich weiß einfach, das ist so, ist schwer zu erklären. Ich glaube, es ist einfach so ein Grundsummen, dass halt Bewusstsein da ist, dass das in Dachau passiert ist bei mir. Dann werde ich nicht so peakmäßig daran erinnert, wenn mal jemand sagt, oh, ich komme aus Dachau.
Ja, oder so wie ich, die dann auf Klassenfahrt einmal dort war.
Genau, ja.
Irgendwie in der 10. Klasse.
Ja. Also ich war eigentlich jeden Tag damit konfrontiert oder beziehungsweise habe jeden Tag daran gedacht, dass das halt da war. Und deswegen ist dieses Bewusstsein, glaube ich, so unterbewusst halt dann in mir drin, dass es so normal ist, wenn ich das sage zu Leuten.
Ja.
Und ich aber auch checke, dass es gerade nicht normal ist, dass das Leute erfahren. So.
Wie oft warst du da selber?
Zweimal. Mhm. Witzigerweise war ich bei dem Schulausflug, der dann bei uns ja auch natürlich Pflicht-Schulausflug war, bin ich nicht mitgegangen, weil ich eine Probe hatte für die Abschlussfeier für den Jahrgang über uns.
Schulsprecherin.
Ja, genau. Ja. Und dann bin ich aber 2 Jahre später oder ein Jahr später nochmal mit einer Freundin, die Besuch aus Amerika hatte, sind wir da zusammen nochmal reingegangen. Mhm. Das heißt, das war dann mein offizieller Ausflug ins KZ, das ich in einem Alter hatte, wo ich das realisieren konnte, was da passiert ist. Also ich bin da wahrscheinlich, ich glaube, auch mal mit der Familie reingegangen, aber da war ich noch nicht kognitiv auf dem Level, dass ich da verstanden habe, was da passiert ist.
Ja. Und jetzt wohnst du, hast du gerade gesagt, 20 Minuten weit weg. Ist deine Familie da immer noch? Also ist das vielleicht auch ein Grund für München, dass die immer noch so nah sind? Weil du hast zum Beispiel, dein Bruder, sagst du, ist wie ein bester Freund, da gibt es ein total gutes Verhältnis. Also ist das schön, in der Nähe der Familie zu sein? So?
Oh, das ist tatsächlich kein Thema, das ich drin lassen würde. Okay. Also es ist auch gar nicht so arg enges Verhältnis dann zu meinen Eltern. So. Aber,
okay, ja gut, dann müssen wir nicht vertiefen. Das heißt, du möchtest vielleicht auch nicht drüber sprechen, wie das war, dein Coming-out bei deinen Eltern.
Doch,
das
können wir darüber reden.
Okay.
Ja.
Weil das hatte ich gelesen. Oder es gab, du hast ein Interview gegeben dem LMAC und da hast du erzählt, wie deine Eltern auf dein Coming-out reagiert haben. Und irgendwie, wir hatten es ja vorhin auch so von alleine sein. Und da habe ich mich gefragt, ob du dich da allein gefühlt hast.
Tatsächlich gar nicht, weil ich mich in meinem ganzen Freundeskreis davor ja schon auch, jeder wusste Bescheid, dass ich mich so fühle. Also so Eltern war tatsächlich so der letzte große Schritt, den ich da irgendwie gehen musste. Weil irgendwie, glaube ich, ist es einfacher, sich in dem Moment halt irgendwie Freunden zu öffnen, als halt zu wissen, so, okay, das ist halt, ich wohne da bei meinen Eltern. Ich bin davon abhängig, dass das jetzt alles irgendwie gut läuft. So. Deswegen habe ich dann einfach auch nach dem Coming-out auch mit vielen Freundinnen geschrieben und hatte halt da quasi so diese Bestätigung von wegen, so, es ist alles gut. Es ist alles gar kein Problem. So. Und das hat sich ja dann auch alles total schnell gelöst. Also es ist so, ich glaube, das war einfach alles viel Überforderung dann eben, weil man dann in dem Moment auch gar nicht damit rechnet. Das kam ja auch gefühlt so aus dem Nichts dann für meine Eltern. Und jetzt ist alles super fein. Und
weil deine Mutter hat damals gesagt, erzähl mal lieber niemandem davon.
Ja, genau.
So, ne? Ja. Und da habe ich eben gedacht, boah, und dann geht man vielleicht aus so einem Gespräch, oder du hast erzählt, du bist dann schlafen gegangen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Das stelle ich mir hart vor, wenn die eigene Mutter das zu einem sagt. So.
Ja, ich glaube, da hat so viel Angst mit reingespielt, weil ich meine, ich hatte dann ja Berührungspunkte mit Leuten, die das cool finden oder halt gar kein Problem damit haben, sowas. Und meine Mutter, es gibt niemanden in unserem Verwandtenkreis, der oder die halt irgendwie queer ist. Wann sollst du denn mitbekommen, wie die Gesellschaft gerade eben dazu steht. Und ich glaube, so einen richtigen Moment haben sie dann eben auch bekommen, als ich damals dieses queere Format für Funk gemacht habe.
So, okay, dass, hieß das,
okay,
ne?
Genau. Ja. Und dann haben sie gecheckt, so, okay, die Kommentare drunter gelesen und auch gemerkt, so, die Leute finden es gut, die mögen mich genau deswegen, weil ich halt offen darüber rede und Leute halt vielleicht auch aufkläre und so. Und das war einfach schön zu sehen. Dann hat man auch gemerkt, so, sie sind richtig stolz irgendwie auch darauf. Mhm. Und ja, das hat, glaube ich, so jeglichen Angstzweifel aus dem Weg geräumt. Und ich verstehe das auch. Also jetzt im Nachhinein denke ich darüber nach und denke mir so, ja klar, woher soll denn auch diese Aufklärung kommen bei Eltern, die nie damit in Berührung gekommen sind und überhaupt nicht wissen, wie reagiert die Gesellschaft darauf? Geht es meiner Tochter jetzt schlecht deswegen? Mhm. So, das ist ja einfach alles nur Angst. Und das ist, ja, da kann man nichts anderes machen, als halt irgendwie vielleicht dann abwarten und halt hoffen, dass sich darüber informiert wird und gecheckt wird, so, hey, es ist oft auch einfach wirklich gar kein Problem.
Und guckst du auf die Zeit seit deinem Coming Out und seit eben Eltern in deren Generation noch nicht so gut informiert waren, noch nicht so viel wissen, eher optimistisch auf die Entwicklung, also die es seitdem gegeben hat und die vielleicht kommt? Weiß man, sind Leute heute schon aufgeklärter, besser im Thema, oder gibt es auch so Rückwärtsbewegungen, die dir irgendwie Sorge machen?
Ich hoffe, das ist jetzt nicht so eine Bubble-Ansicht. Also ich glaube, dadurch, dass öffentlich viel mehr darüber geredet wird, klärt das ja automatisch einfach Leute auf und man checkt so, okay, hey, es gibt viele queere Menschen und viele fangen überhaupt an, darüber nachzudenken, bin ich vielleicht selber auch queer, weil ich hatte auch noch nie Berührungspunkte damit vielleicht, und dann denke ich vielleicht auch mal drüber nach. So. Ich glaube halt jetzt mit der allgemeinen politischen Situation, das ist halt super schwierig, weil mit jeder Bewegung halt gefühlt auch so eine Gegenbewegung kommt. Und wenn man sich darauf halt dann irgendwie fokussiert, dann kann das auch in der Wahrnehmung gleich wieder ganz anders aussehen.
Ja.
Und man sich denken so, okay, die Übergriffe passieren halt immer mehr, und das ist halt irgendwie auch, das ist dann auch super schade halt irgendwie zu hören. Also ich glaube, da müsste man sich dann wahrscheinlich nochmal doller mit beschäftigen, um zu checken, so, wird es jetzt eigentlich besser? Oder fällt es jetzt einfach auch mehr auf, wenn Leute ihre Queerness halt irgendwie zeigen und sich trauen, das zu zeigen, und deswegen passieren dann öfter Übergriffe so? Also es ist halt irgendwie,
ja, oder auch immer dieses Ding bei, zum Beispiel, ich denke gerade an Kriminalstatistiken, dass dann ja manchmal die Zahl der Übergriffe hochgeht, weil mehr Menschen es überhaupt zur Anzeige bringen,
genau,
weil,
ja,
sie auf einmal wissen,
auch,
es gibt jetzt ein Bewusstsein und mehr Verständnis.
Ja.
Und dann denkt man, es wird schlimmer, aber vielleicht wird nur das Hellfeld heller,
ja, voll, ne? Ja.
Oder größer.
Ja.
Oh, verstehe. Ich muss gerade dran denken, also weil, ja, also ich dachte gerade, ah ja, und jedes Aufklärungsvideo oder jedes Video, das du dazu machst, da hat man das Gefühl, kommt auch direkt das nächste Hassvideo raus. Du hast auch vor vielen Jahren mal eine sehr erfolgreiche Kampagne gestartet, Wir gegen Homophobie, nachdem jemand ein homophobes Video gepostet hatte auf YouTube. Und das ist total viral gegangen. Und neulich wurde der Instagram-Account gesperrt von Annie Joan. Die macht ja so Aufklärungs-Content zu allem rund um Sexualität. Also geht es, glaube ich, jetzt gar nicht nur um queere Themen. Hast du den Fall verfolgt?
Mm-mm, gar nicht.
Okay, weil ich mich gefragt habe, ob du, so wie du da auf diese Plattformen guckst, auf denen all das passiert, ne? Ob da, dadurch, dass das diese amerikanischen Plattformen sind und es in den USA gerade so wild abgeht, ob es da vielleicht nur Rückschritte gibt oder so eine Bedrohung auch für diese Art von Content und Communities. Mhm.
Bestimmt. Also das, was man ja öfter hört, ist, dass halt dann eben auch viel solcher Content, wenn der erkannt wird als dieser Content, halt dann einfach auch gedrosselt wird und einfach nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist halt hart auch irgendwie zu hören, und das macht dann schon auch Angst, finde ich, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist gefühlt ein Rückschritt, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das eine Zeit lang wirklich einfach auch gut funktioniert hat, wenn man eben diesen Content gepostet hat und das wichtig war. Ja, also es ist, weiß ich nicht, woher das dann kommt auf einmal, dann diese, dass man sich bedroht fühlt, wenn Leute einfach glücklich sind.
Ja.
Schon arg.
Wir reden jetzt schon fast eine Stunde, aber ich habe auch immer noch Entweder-Oder-Fragen dabei. Wollen wir die einmal noch machen? Das ist immer wie so ein Gangwechsel. Aber lieber nie wieder Trash-TV schauen oder nie wieder Musik hören?
Nie wieder Trash-TV schauen.
Ja, stimmt, das hätte ich mir jetzt auch denken können. Ja. Wo hattest du die tollere Wohnung, in Köln oder in Hamburg?
Oh.
Weil das sind so die, ich wollte irgendwie noch unterbringen, dass das so die beiden Orte sind, wo du mal außerhalb von Bayern noch warst.
Schwierig. Also,
beide nicht so toll.
Nee, also Hamburg war die Lage nicht so gut und Köln war die Lage super und die wurde eigentlich auch total fair, aber halt jetzt nicht unbedingt gut erhalten. Also schon eher so ein bisschen abgeranzter so durch. Dadurch, ich glaube, das war sogar die alte Wohnung von Julian Bam.
Wirklich?
Ja.
Und der hat die runtergerockt, meinst
ja,
du?
Ja, die haben ja da sonst was für irgendwelche Kettenreaktionen reingebaut in die ganze Wohnung. Da wurden ja sonst was für Videoproduktionen drin gedreht. Also wenn man einmal ein Videoproduktionsteam, glaube ich, bei sich zu Hause reinlässt, weiß man schon, was da abgeht.
Sag das nicht zu laut.
Nein, ich meine bei Filmproduktionen.
Ja.
Ja, also, boah, ich würde sagen Köln, einfach weil... einfach schönere Lage.
Okay, Grüße nach Köln. Wenn du die nächsten 5 Jahre nur noch eins haben könntest, würdest du in der Stadt bleiben oder in die Berge ziehen?
Nächsten 5 Jahre Stadt.
Mhm. Feiern mit oder ohne Alkohol?
Ohne. Mittlerweile.
Oh, interessant. Da passt sehr gut die Frage, die mir Mirella für dich mitgegeben hat. Na? Sie will nämlich wissen,
was ist dein liebstes Spaßgetränk?
Alkoholfreies Bier. Aber irgendwie jetzt auch seit Neuestem. Also ich habe, glaube auch schon, ich habe jetzt auch viel Alkohol getrunken, auch in den letzten Jahren, halt einfach auch viel Events und keine Ahnung. Und mittlerweile bin ich irgendwie, habe ich irgendwann immer weniger getrunken und jetzt ist es so, wir haben gestern einen Freund abgeholt, der jetzt Arzt geworden ist. Also der wurde gestern geprüft, ein letztes Examen quasi, mündliches. Und dann wurde halt angestoßen mit Sekt und ich war so, okay, ich probier's jetzt mal. Und dann habe ich noch ein Sektchen getrunken und dann war ich so, jetzt bin auch fein, jetzt habe ich gar keinen Bock irgendwie mich besoffen zu trinken. Dieser Need ist so krass weg und ich find's so cool, dass ich jetzt irgendwie jeden Abend mir einen Alkohol, also nicht jeden Abend, aber wenn ich ein Spaßgetränk trinke und ich trinke echt sonst immer Wasser, dann habe ich irgendwie Bock auf ein alkoholfreies Bier.
Mhm. Alkohol durchgespielt.
Ja, wirklich. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wirklich, das war so der letzte Schritt zu, ich bin jetzt erwachsen. Mhm. Ich trinke jetzt nicht mehr so oft, weil, keine Ahnung, ich mache jetzt gern Sport.
Ja.
Das ist total spießig und ich dachte irgendwie auch so oft dann über andere, die das dann diesen Gedanken hatten und das dann auch so gemacht haben, so, okay, ja, schade jetzt, finde ich irgendwie schon auch witzig, so, ja. Aber ich verstehe es irgendwie jetzt.
Aber wirkt sich das auf Freundschaften aus, glaubst du?
Nö, dadurch, dass mein Freundeskreis halt irgendwie gefühlt ähnlich tickt, ist es dann irgendwie auch, glaube ich, so, entsteht das dann auch überhaupt.
Ja, man wächst.
Also
so
ja, genau, wenn alle dann einfach weniger trinken, so, dann bist du nicht die Einzige, die dann auch trinkt, so, sondern dann trinkst du auch öfter nichts. Und irgendwann wird das halt zur Gewohnheit und ich finde es auch wirklich gar nicht mehr so, also mir schmeckt es dann auch tatsächlich einfach nicht mehr und ich habe dann irgendwie gar keinen Bock auf dieses Gefühl, jetzt nicht klar zu sein oder halt jetzt zum Beispiel heute nicht fit zu sein. Mhm. Also ich meine, ich habe das Gefühl, ich merke trotzdem diese 2 Gläser Sekt. So heute Morgen war ich so, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob ich so gut geschlafen habe. Es ist so ganz komisch und jetzt finde ich es irgendwie geiler, fit zu sein.
Schön. Instagram oder TikTok?
Instagram, ganz klar.
Du hast auf TikTok eine riesige Reichweite, die du gar nicht bedienst. Also ich glaube, dein mit Abstand größter Kanal von allen, da sind fast 1 Million Follower. Was graust dich so an der Plattform?
Dass ich mir diese Follower gefühlt nicht verdient habe. Also das klingt doof, aber ich habe einmal gegen einen TikTok so krass viral, dass halt die wirklich, ich glaube, 400.000 oder sowas
krass.
Kommen aus Alter. Amerika und Südamerika. Mhm. Das heißt, mit einem TikTok, weiß ich nicht, wie das in Amerika abläuft, aber ich glaube, diese Hemmschwelle, jemandem zu folgen, ist da auf jeden Fall sehr viel geringer. Ich glaube, die benutzen diese App ganz anders und folgen einfach schnell, wenn sie ein Video cool finden. Das ist in Deutschland gefühlt das Gegenteil auf TikTok. Da wirst du immer in die For You-Page gespielt und niemand folgt dir. Mhm. Und deswegen bringt mir, also das ist für mich so...
oder so.
Ja, genau. Also es ist nichts, was, also auf YouTube ist halt, sind halt auch 500.000 und die habe ich mir halt jetzt über 12 Jahre, sind die halt so langsam gewachsen. Also es gab nie einen Peak, wo gefühlt alle meine FollowerInnen halt dazugekommen sind, sondern es ist wirklich, es waren 12 Jahre und seit 12 Jahren wächst YouTube und Instagram halt total langsam und stetig an und deswegen fühlt sich das irgendwie wertvoller an und das sind halt eben auch dann die Leute, die mir folgen und nicht nur einem Reel folgen. So.
Und die du inspirierst.
Ja.
lieber einen Tag im Kindergarten verbringen oder mit den BewohnerInnen eines Altenheims?
im Altenheim, glaube ich. Ich bin sehr schnell überfordert, wenn Kinder was von mir wollen. Ich lerne das gefühlt jetzt, weil in meinem Umfeld jetzt öfter mal so hier ein Kind rauskommt und da auch. Und dann muss ich mich manchmal mit dem beschäftigen und bin so, okay, ich verliere so die Hemmschwelle, mich mit einem Kind zu beschäftigen, so. Mhm. Weil ich oft einfach überfordert bin. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, was es von mir will und wie ich es mit dem spielen soll, so. Deswegen fällt mir das, glaube ich, leichter bei alten Menschen, weil mit denen, weiß ich nicht, ist eine Interaktion einfach ganz anders. Mhm. Okay. Aber ich nicht, also ja, einfach gewohnter vielleicht auch.
Fällt dir Entscheidungen treffen leicht oder schwer?
Ich würde sagen leicht. Also ich glaube, bin dann auch eher die in der Gruppe, die sagt, so komm, wir machen jetzt einfach das und los geht's. Mhm. Finde ich oft anstrengend, wenn das nicht so ist. Aber verstehe ich auch, wenn jemand einfach gerade nicht weiß. Und manchmal braucht es halt einfach eine Person, die diese Entscheidung gerade abnimmt. Und dann ist auch okay. Manchmal bin ich aber auch die Person, die gerade nicht entscheiden möchte.
Mhm. Und, Entschuldigung, meine letzte Entweder-Oder-Frage ist, Fußball lieber gucken oder selber spielen?
Ich glaube tatsächlich eher gucken, weil ich habe das dann mal versucht, vor 3 Jahren oder so nochmal auf einem Platz irgendwie. Es ist ganz schön stressig, dieser Sport. Also das ist eine Sache, die ich nicht kann, weil ich, glaube ich, nicht so eingespielt bin ich führe diesen Ball jetzt und kann gleichzeitig gucken, wo ich hinpassen muss oder sowas. Es geht nicht.
Also Sportarten, wo noch so ein Objekt reinkommt,
wie ein Ball. Also da hört dann auch mein Multitasking ganz schnell auf, weil ich glaube, sowas muss man einfach drinnen haben, dass du diesen Ball ohne nachzudenken kontrollieren kannst. Und ich stolper halt dann eher noch drüber, weil ich ein bisschen überfordert bin mit der Gesamtsituation jetzt.
Meine, Abschlussfrage wäre, was steht jetzt noch auf der Hobbyliste? Also hast du so eine Art Bucketlist von, was du als nächstes lernen und ausprobieren willst?
Puh, das kommt oft spontan. Ich muss jetzt kurz überlegen. Ich habe jetzt irgendwie schon relativ viel abgehakt, was jetzt irgendwie anstand.
Ich hätte sonst vielleicht eine Anregung.
Ja.
Ich habe nämlich Kadi auch nochmal gefragt. Ich hab ihr erzählt, dass du sehr viele Hobbys hast und welches Hobby sieht ihr als nächstes?
Oh, das ist perfekt.
Anraten wir dir. Pass auf.
Und meine Challenge für dich ist, mir wurde gesagt, du machst immer irgendwelche bescheuerten Sachen. Pass auf.
Das war nicht
pass auf. Wenn du wirklich 100% inspiriert von mir sein willst, ich habe nämlich das auch gemacht und ich habe es geschafft, dann schaffst du es auch. Fliegen züchten.
Fliegen züchten?
Ja, also kleine Fliegen so einfangen, oder man kann auch Fliegen Starter Kit kaufen und denen dann so Essen machen aus Bananen und dann legen die da ihre Eier rein und dann schlüpfen da Fliegen draus. Das mache ich ohne Scheiß. Und die Fliegen verfütter ich dann an Spinnen. Also das Next Level wäre dann Spinnen züchten. Soweit bin ich noch nicht, aber die Fliegen habe ich schon hingekriegt.
Oha.
Jawohl.
Das ist das Letzte, mit dem ich jetzt gerechnet hätte.
Ja, ich auch.
Fliegen züchten.
Kannst du dir das vorstellen? Siehst du das in,
weiß ich
in deinem
nicht.
Repertoire?
Ich glaube, dafür habe ich auch zu wenig Commitment. Also ich finde es schon...
Stimmt,
ich habe
dann
letztens meinen Sauerteig halt auch getötet, weil ich halt 2 Wochen nicht da war. Also ich kann das nicht. Ich kriege schwitzige Hände, weil ich denke so, aber dann muss ich ja auch immer da sein. Und ja, das kann stimmt. ich halt nicht
für die
planen. Ja. Also ich mache ja dann, dadurch, dass ich halt dann irgendwie so oft Sachen ausprobieren mache oder keine Ahnung, dann irgendwie kommt mir was in den Sinn, bin ich halt mal spontan weg für so eine Woche oder zwei. Und dann würde das ja dann nicht mehr gehen. Ich hätte auch super gerne einen Hund.
Mhm.
Und dann denke ich mir so, ist ja aber auch für das Tier nicht so geil, wenn ich halt dann oft unterwegs bin oder den halt irgendwo abgeben muss. Und ich lebe halt auch in der Stadt und ich finde, in der Stadt, finde ich, tut mir das irgendwie leid, wenn man dann immer dieselben 3 Wege läuft und die Hälfte Asphalt ist. So.
Das stimmt. Und also sorry, Kadi. Erstmal keine Fliegen bei Annika.
Aber ich behalte es im Hinterkopf.
Ja. Gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr noch andere, realistischere Hobbyideen für Annika habt, was du so als nächstes ausprobieren oder lernen solltest. Und ich sage schon mal vielen Dank. Das war richtig schön, dass du hier
Dankeschön,
warst.
Dankeschön, fand ich auch.
Das war eine gute Stunde mit Annika Gerhardt, beziehungsweise Annikation. Das ist der Name, unter dem ihr sie auf YouTube und Instagram findet. Und ich bin schon gespannt, bei welchem Sidequest wir sie da als nächstes sehen werden. Ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, dass sie sich, zumindest meiner Beobachtung nach, gerne kleiner macht, als sie ist, obwohl sie so viele beeindruckende Sachen unternimmt oder kann. Und ironischerweise hat sie richtig selbstbewusst gewirkt, als sie von ihren Unsicherheiten erzählt hat. Ich glaube, bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, gehen wir oft einfach davon aus, dass sie viel weniger Zweifel oder gar keine Ängste hätten, weil wir halt so ein bestimmtes Bild von ihnen im Kopf haben. Und genau dazu kann ich euch auch den Podcast Wie geht's mit Robin Gosens empfehlen. Der frühere Nationalspieler spricht da mit Promis über genau die Sachen, die wir nicht zu sehen bekommen. Mentale Krisen, Selbstzweifel, Überforderungen. Die Frage, wie geht's, ist da also nicht bloß eine Floskel. Jeden Montag gibt's eine neue Folge in ARD Sounds. Mein Name ist Eva Schulz. Ich freue mich sehr, dass ihr diese Folge gehört habt und noch mehr, wenn ihr Deutschland 3000 direkt abonniert. Dann verpassen wir uns auch nicht, wenn in 2 Wochen schon wieder die nächste rauskommt. Also vielen Dank dafür und ganz liebe Grüße. Bis bald. An dieser Folge haben mitgearbeitet Sabine Lebeck, Kim Vanessa Chang, Axel Schöning und Ruby N. Schwital. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Aber ich habe noch eine Sache, weil jetzt brauche ich natürlich auch noch eine Frage für meinen nächsten Gast.
Die Frage ist, wann man einer fremden Person das letzte Mal ein gutes Gefühl gegeben hat.